Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf. Unter anderem habe ich As Good as New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg und München. Da schaue ich hin, denn ein erfolgreiches Tech-Startup aufbauen kann man überall. Mein heutiger Gast ist Benjamin Hese, Gründer von Sensit aus Potsdam. Er und sein Team bringen Vibrationen dorthin, wo sie Emotionen erzeugen. Zum Beispiel in den Sitz eines Simracing-Fans oder in den Rennsimulator eines echten Formel-1-Fahrers. Klingt nerdig? Ist es auch. Das ist ein hochspezialisierter Markt mit sehr zahlungskräftiger Kundschaft. Wir sprechen darüber, wie man ein Hardware-Produkt effektiv über Messen vertreibt, wie man an Investoren kommt, obwohl viele VCs lieber in Software investieren und wann Fördermittel hilfreich sein können und wann eher schädlich. Also, bleibt bis zum Ende dran. Es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung. Nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Herzlich willkommen, Benjamin.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Von wo aus sprichst du mit mir?
Direkt aus Potsdam und genauer in Babelsberg.
Oh, so spezifisch, super. Babelsberg ist natürlich auch ein großer Name, da sprechen wir später nochmal drüber. Babelsberg Studios. Diejenigen, die Filme wirklich mögen, die kennen das. Aber hier bei uns starten wir jetzt direkt mit deinem Elevator Pitch. Bitteschön.
Ja, ich bin Benjamin. Ich bin einer der Gründer von Sensit. Und bei Sensit selber beschäftigen wir uns mit Haptic Feedback. Die meisten können damit nichts anfangen, aber nutzen es jeden Tag. Und zwar, wer ein Telefon hat, die Vibration nennt man haptisches Feedback, oder die Laptops, die wir haben. Dieser Touchpad ist meistens kein Knopf mehr. Ist eigentlich ein relativ großer Markt, aber wir machen nichts mit Smartphones. Wir selbst machen die Embedded Software und fokussieren uns auf Sitze. Also alles, wo man drauf sitzt und eine Vibration erfahren kann. Also das geht von Gaming über Automotive Wellbeing. Da gibt es viele, viele Ansatzmöglichkeiten, aber ganz speziell machen wir Simracing, also digitales Autorennen. Und wenn man da genauer reinguckt, ist es der Popometer für den Autorennfahrer. Auf Englisch klingt es netter, da heißt es Seat of the Pants Feel. Und dort haben wir unter anderem ein Produkt, das nennt sich unser MTC. Das sind Telemetriedaten, die an den Fahrer übermittelt werden mit einer Cockpit-App, sodass er auf der technischen Ebene ohne Delay Vibrationen zum Körper bekommt, sodass er über- und untersteuern und viele andere Effekte sozusagen direkt in der Entscheidung treffen kann, und ist tatsächlich von professionellen Rennfahrern für den Casual Gamer entwickelt und hat viele, viele kleine Tech-Details, aber das geht zu weit. Und haben das Produkt Ende letzten Jahres gelauncht, skalieren das jetzt gerade mit Firmen wie Sparko, UMP, Sabelt. Also wer Motorsport sich auskennt, kennt die Brands. Und vertreiben es eigentlich hauptsächlich B2B. Also unsere Technologie, die da drin ist, wird in Sitze eingebaut. Und ja, auf der Reise haben wir ein paar Investoren gewonnen, unter anderem Brose Automotive, das ist ein Autositzhersteller, haben zwei Rennfahrer auch mit beteiligt. Wer ein bisschen googelt, sieht auch, dass ein ehemaliger Verkehrsminister beteiligt ist. Und haben so eine relativ große Vision, oder das ist meine große Vision. Dahinter steckt am Ende so ein kleiner Chip, der gebaut wird oder wo was drauf, ich würde sagen, programmiert wird. Und ich möchte da irgendwann meinen komplett eigenen Chip haben. Da sind wir mittendrin, den zu entwickeln, weil das reduziert die Kosten. Das Elektronik-Hardware ist immer, hat was mit Kosten zu tun. Und mich freut irgendwann, wenn mal so ein Formel-1-Weltmeister drauf sitzt und sagt, genau das ist das, was ich gesucht habe. Dann habe ich große Ziele erreicht. Im Umsatzbereich mal schauen, ob Automotive zurückkommt. Das haben wir erstmal komplett ausgecuttet, also Entwicklungszyklen größer 5 Jahre. Aber es gibt einen großen Use Case dort. Aber aktuell würde ich mich freuen, wenn es irgendwann in der Vision noch Realität wird. Ja, und da sind wir halt ein Team von passionierten Simracern, auch ein paar Rennfahrer. Und aber vor allem, und das ist das Wichtigste eigentlich, viele Embedded-Entwickler, die wirklich verstehen, wie man so einen Chip entwickelt, die Software programmiert. Es ist super, super geeky oder super tech-lastig. Und dann ist es ja am Ende, das ist das Spannende eigentlich, es ist eine Software, die vibriert eine Hardware, die was in unserem Gehirn auslöst. Und das macht eigentlich so die Leidenschaft bei mir in diesem Produkt, ja.
Definitiv sehr, sehr geeky, sehr, 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 sehr nischig vielleicht auch. Verstehe mich da nicht falsch. Ich mag Nischen, die sind meistens profitabel und meistens sehr, sehr gut, ja, auch zu verteidigen. Da muss ich jetzt aber doch noch ein kleines bisschen zurückfragen. Also zum einen, ihr baut nicht die Sitze selbst, sondern eure Technologie wird in den Sitzen verbaut, die dann ein Simracer, also jemand, der entweder selbst sehr, sehr viel Geld dafür ausgibt, um dieses Feeling zu haben bei seinem Formula One Game, ja, oder vielleicht auch ein Spielhallenbetreiber oder vielleicht auch, wer sind dann noch so die Kunden und die Nutzer von dieser Technologie am Ende?
Also erstmal zu der Frage, bauen wir Sitze selbst? Ja, nein. Ich musste irgendwann feststellen, in meiner Welt gebe ich dem meine Software oder meine Embedded Software und die Aktuatoren, das sind die kleinen Dinger, die vibrieren, und die bauen es in ihre Sitze selbst ein. Jetzt mussten wir letztes Jahr feststellen, dass es in der Theorie komplett Sinn macht, in der Praxis greifst du direkt in eine Supply Chain ein, die einfach in deinem Sales Cycle extrem verlängert. Das heißt, wir haben angefangen, und das machen wir zum Teil selbst, zum Teil auch nicht selbst, zum Teil bauen wir wirklich die Kissen von den Sitzen selber, sodass das fertige Produkt des Kissens, wo die Aktuatoren drin sind, das ist jetzt nicht unsere Entwicklung sozusagen, aber das ist unser Produkt, und das liefern wir denen zu. Und eigentlich, aber der USP ist unsere kleine Box, die da dran hängt, wo die Platine drin ist. Deshalb zum Teil ja, zum Teil nicht. Wir sind immer froh, wenn wir es nicht machen müssen, weil das hat viel mit Cashflow zu tun am Ende des Tages, sowas zu produzieren und zu machen. Und wer Produktion schon mal gemacht hat, der weiß, das klingt, also das ist schwerer, als es klingt. Macht trotzdem Spaß tatsächlich, da geht mein Herz auf. Aber wer sind die Nutzer? Im Endeffekt sind die Nutzer von professionellen Rennfahrern. Also 95% des Autorenns finden mittlerweile digital statt. Der Rest ist Marketing und der bisschen diese Emotionen, dass man mag, dass es die Reifen stinken. Aber die ganzen Rennfahrer trainieren dauerhaft digital. Also Max Verstappen hat zum Beispiel in seinem Flugzeug, also der fliegt ja von Rennen zu Rennen, hat ja einen Simulator in seinem Jet drinne und trainiert da. Und jetzt, ich glaube, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende war jetzt gerade auch wieder Formel 1, da ist er erst ein 3 Stunden Rennen online gefahren, also sein Turn. Und danach ist er in Imola, also richtig gefahren. Und da gibt es ja immer einen Streit bei Red Bull, aber das okay ist. Das ist sozusagen eine Zielgruppe, die tatsächlich professionell Autorennen fahren. Und dann geht es um den typischen Casual Gamer. Also der Simracer, der sich nie ein richtiges Autorennen leisten können wird, aber trotzdem Teil dessen sein will. Und dann hat er ein Hobby, das fängt so bei 5.000 Euro Investment an, geht hoch bis 80.000, also ist wirklich ein preisintensives Hobby. Und der hat zu Hause irgendwo einen Raum, wo er seine Frau nicht stört. Da stehen dann Simulatoren zu Hause. Und das ist keine kleine Zielgruppe. Es ist zwar eine Nische, eine brutale Nische, aber das ist eine Kaufkraft große Zielgruppe, wo es nicht wenig, also 2,5 Millionen Menschen zocken alleine Simracing, ja.
Also das überrascht mich dann doch. Ich habe leider meine Leidenschaft für Computerspiele irgendwo nach dem Abitur verloren. Aber das haut mich jetzt total vom Hocker. Also bei einem Max Verstappen kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, für den geht's ja um hunderte Millionen in jeder Saison. Wenn der im Training nochmal eine Sekunde irgendwo rausholen kann, ja, oder da geht's wahrscheinlich eher schon um Zehntelsekunden auf jede einzelne Runde, dann ist ihm das 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen für so ein Setup mit Sicherheit wert, ne? Weil er wird das definitiv wieder reinverdienen, jetzt mal in der Business-Logik dahinter. Und das habe ich schon oft gehört, dass Athleten sehr, sehr viel auch sich mental vorbereiten, ne? Also im Endeffekt so ein Bobfahrer geht im Kopf den Eiskanal irgendwie durch, ne? Macht das in seinem Kopf. Wenn er das jetzt natürlich auch noch auf einer Maschine machen kann, dann ist das wahrscheinlich nochmal intensiver, da kann er es nochmal genauer machen. Da kriegt er auch ein Feedback, das kriegt er in seinem Kopf natürlich nicht. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das für so einen hochtrainierten Athleten dann auch nochmal einen Unterschied machen kann. Das ist jetzt aber wirklich eine Nische in der Nische in der, Nische. Ein wirklich extrem spezieller Case. Ne? Wie viele Formel-1-Teams gibt's? Wie viele WRCC-Teams gibt's, ne? Die du damit vielleicht ja nochmal irgendwie bedienen kannst? Aber klar, wenn dann ein Preispunkt so hoch ist, dann wird natürlich auch wieder ein großer Markt draus. Das ist cool. Lass uns vielleicht dann doch nochmal ein bisschen mehr über den etwas massigeren Markt reden, über die Simrace-Community. Ja. Millionen von Leute. 5.000 Euro pro Setup oder sogar mehr. Da würde ich wahrscheinlich Ärger von meiner Frau kriegen. Aber klar, wenn man sich das leisten kann oder wenn man eine Frau hat, die einen in seinem Hobby unterstützt, super Sache. Wie kommt ihr denn dann an die Kunden ran, um eure Leistung zu verkaufen?
Also ich mag den Vergleich zu Nike. Nike hat mir irgendwann einen Schuh gebaut, mit dem wurde ein Weltrekord gelaufen. Der war aber nicht gültig für Marathon, weil da irgendwas Spezielles verbaut war. Aber alle, ich sag mal, wenig professionellen Marathonläufer haben danach den Schuh als den Marathonschuh sozusagen empfunden, weil sie ja deren Zeit eh unrelevant war von dem, was sie im Marathon laufen. Und nur für sie persönlich sehr wichtig war. Und das Gleiche ist tatsächlich bei uns. Also deswegen bauen wir das, dass wir professionelle Rennfahrer glücklich machen. Und wenn die sagen, dass das Produkt, was ich sozusagen meine Wahl ist oder meine Lösung ist, um mich sozusagen zu guiden, dann hast du zumindest erstmal für den Endkunde, den typischen Casual Gamer, den typischen normalen Simracer, dann hast du sozusagen ein Proof, dass du sagst, okay, also Max Verstappen hat jetzt noch nicht draufgesessen, aber wir haben schon zwei Formel-1-Fahrer drauf gehabt, die das getestet haben und ein gutes Statement abgesetzt haben. Und also Leclerc war einer davon. Und wenn du von denen gute Aussagen bekommst, dann ist es erstmal der Ritterschlag, den du für ein Produkt haben kannst, was für den normalen Massenmarkt dann auch eine positives Feedback hat. Und wenn du die nicht bezahlt hast, sondern die es wirklich ernst meinen, dann ist es sozusagen der Proof erstmal für den Endmarkt. Tatsächlich verkaufen wir es ja aber gar nicht direkt an den Endmarkt, sondern unsere Kunden. Also unsere, nennen wir mal Sparco. Sparco ist eine klassische Motorsportmarke, die macht von Motorsportklamotten über normale Autositze, aber auch Simracing-Sitze. Und das ist halt der klassische Sales-Weg. Du musst den Kunden von einem Mehrwert begeistern, warum deren Kunden das Produkt lieben sollten. Und für uns wird keiner für unser Produkt das Awareness machen, also die Aufmerksamkeit, das müssen wir machen. Wir müssen die Profi-Rennfahrer und die Testimonials dafür sozusagen begeistern, sodass wir dann im Sales, also unsere B2B-Kunden sagen, okay, die Relevanz ist groß und wir integrieren das im besten Fall nicht mehr nur, wie sie das gerade machen, Retrofit, also direkt rein, deren Kissen rein und raus, sondern die produzieren das. Das ist so denn die fleißige Sales-Arbeit, wo wir nicht drum herum kommen. Ja. Mhm.
Klingt eigentlich auch nach einem perfekten Case für so eine Intel Inside Strategie, ne? Habt ihr es da schon schaffen können, so eine Ingredient Branding Strategie zu starten?
Also tatsächlich ist Intel so mein Vorbild, weil Intel kann man faktisch eigentlich nicht erklären. Also Intel ist das Gleiche. Ich nenne es öfter so Sensed Insight. Jetzt sagen meine Marketing-Leute in-house, die sagen, aber bitte nicht das Gleiche nehmen. Aber ich persönlich finde, dass wenn wir schaffen, diese Brand so zu positionieren, dass unser Logo irgendwann einfach draufsteht und man weiß, es sind die sinnvollsten Haptics, die mir den größten Mehrwert geben, dann haben wir das Branding gut positioniert.
Definitiv. Ich glaube, das ist eine große, coole Chance, um auch wahrgenommen zu werden und nicht austauschbar zu werden. Ne? Das ist ein effektiver Counter dagegen, wenn man tatsächlich auch so ein bisschen Endkunden-Awareness hat. Jetzt sprichst du mit mir aus Potsdam. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du Sensed gegründet hast? Und vor allen Dingen bei deinem Background, erzähl doch nochmal, was hast du eigentlich ursprünglich gelernt, wie kamst du dann dazu, sowas zu gründen?
Oh, das klingt immer sehr verrückt, wo ich herkomme eigentlich. Ich habe in der Bank damals ganz klassisch Bankkaufmann gelernt, habe 10 Jahre in einer privaten Bank sozusagen gearbeitet, war dort auch irgendwann im mittleren Management gewesen und habe als junger Mensch eigentlich auch echt viel Geld verdient. Ja, also meine Familie war stolz, also alles so Mutter, Oma, die waren stolz auf mich, dass ich den Weg gegangen bin, so das klassische Thema. Aber ich habe immer mehr gemerkt, dass dieses Geld echt nur das Schmerzensgeld ist, in so einem Corporate zu arbeiten. Und du kannst halt die Welt nicht verändern. Du bist ein Teil des Kettenglieds gewesen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe dann auch noch irgendwie parallel den diplomierten Bankbetriebswirt dort an der Frankfurt School gemacht und ich bin da drin wirklich aufgegangen. Und es gab so zwei Optionen. Entweder ziehe ich diesen Karriereweg zum Vorstand durch. Also das wäre sozusagen dann das Maximale, was ich hätte machen können. Und jetzt will ich nicht überheblich klingen, ja, aber in einer Sparkasse wäre das auch möglich gewesen. In einer Privatkundenbank ist es schwerer, aber haben wir genug Sparkassen, wo das auch möglich gewesen wäre. Oder das war der andere Weg. Wir haben 2017 kam unsere erste Tochter zur Welt und 2 Jahre vorher ist beim Verkehrsunfall mein bester Freund gestorben. Und du fängst plötzlich an, bei solchen Schlüsselmomenten einmal übers Leben nachzudenken. Und also ich habe faktisch auch wie heute, ja, damals auch nur gearbeitet, aber ich habe es halt für Aktionäre gemacht. Und wenn meine Tochter auf die Welt kam, denkst du das erste Mal drüber nach, was ist eigentlich der Sinn im Leben und wo möchtest du hin? Also ganz ehrlich, ich hätte es zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht beantworten können. Ich habe dir gesagt, okay, ich gehe morgen arbeiten, ich kriege am Ende des Monats mein Geld und das, was ich hier mache, da sind andere stolz auf mich. Und wir haben dann Elternzeit genommen, ich und meine Frau, und sind einmal um die Welt gereist. Waren in knapp ein Dreivierteljahr, also klassisch auf Weltreise, so wie man das so nennt, und sind tatsächlich links los, rechts wiedergekommen. Also waren auch in Asien, waren 3 Monate in Costa Rica. Das war für mich einer der schönsten Länder der Welt. Und ich habe in meinem Kopf 3 Monate gebraucht, um nicht mehr die Probleme aus meinem Job zu lösen. Also es kommt ja noch dazu, ich wurde angerufen. Ich war faktisch an vielen Stellen der Einzige, der die Probleme lösen konnte. Und du hast, in der Zeit habe ich realisiert, das nimmst du in so einem Strudel nicht wahr, habe ich realisiert, augenscheinlich habe ich Fähigkeiten, die jetzt nicht der Durchschnitt sind. Und was kannst du damit machen? Das war dann irgendwann so Gedanken, die du so mit deinem Kind, was super nervig, wenn dein Kind mit 6 Jahren morgens um 5 wach wird. Am Strand ist es aber weniger schlimm. Wenn du dann mit deinem Kind morgens am Strand langläufst und darüber nachdenkst, was willst du eigentlich machen? Und das hat bei mir einen riesen Mindshift gebracht, irgendwann zu sagen, okay, Corporate, das halte ich, glaube ich, nicht mehr aus. Also das war so dieses, ich kann es nicht verändern. Die Probleme sind so offensichtlich, aber man kann sie einfach nicht verändern. Und das kannst du auch nicht verändern, wenn du Vorstand bist, weil dafür gibt es zu viele Managementketten dazwischen. Also hast du 2 Optionen, du verlässt das irgendwann. Und dann musst du aber etwas machen, wo du glaubst, du kannst es besser machen. Also ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich kann jetzt aufhören, nicht zu machen. Dann würde ich ganz andere Dinge machen. Aber und so wusste ich erstmal nicht, was ich machen will, aber ich wusste, ich muss irgendwas Eigenes machen. Das war so ungefähr der Wiederkehr der Reise. Und dann kam das Schicksal zusammen. Also ich war dann irgendwann wieder in Deutschland und hatte irgendwie noch, weiß ich glaube ich, noch zwei, drei Monate Elternzeit. Und ein Kollege hat zu mir, also ein ehemaliger Arbeitskollege hat zu mir gesagt, du, ich habe hier so einen verrückten Erfinder, den musst du mal kennenlernen. Und der Jens ist heute über 80 Jahre alt und der hat in der Vergangenheit, ich glaube, 75 Patente in die Welt geschossen und der hatte so einen verrückten Vibrationsgürtel damals gehabt. Das war das erste Produkt, was wir auch gebaut hatten und den habe ich in Prenzlauer Berg im Café getroffen. Der hat mir das gezeigt und ganz ehrlich, das sah aus wie von MacGyver gebaut. Also das sah aus wie so ein Bombengürtel, den ich mir umgebunden habe. Der steckt das Ding noch in die Steckdose und ich dachte, also ich war ziemlich naiv augenscheinlich und dachte mir, ey, das ist cool. Also das kannst du nicht erklären, was der in seinem Kopf, in seinem kleinen, ich sag mal, in seiner kleinen Werkstatt gebaut hat. Das ist unglaublich. Also das hat mich begeistert, so dass ich gesagt habe, du Jens, also er hat mich um Hilfe gefragt, ob ich ihm helfen kann. Ich kann mir vorstellen, da was draus zu machen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich beschäftige mich damit. Und das war eigentlich, die Idee kam von dem Jens, also Jens Hansen, und ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, was brauche ich dafür, damit ich daraus auch ein Business machen kann, weil eigentlich ist es ja immer so, du fängst mit dem Problem an und kriegst nicht eine Erfindung hingeknallt. Und die Erfindung, so wie er die gebaut hat, hat gar keinen Markt gehabt, war auch überhaupt nicht zielführend, also von der Idee her schon, aber das hätten wir so nicht im Markt bekommen. Aber die Grundtechnologie, die war geil. Und das ist sozusagen die Idee von ihm gewesen. Und so bin ich dann egoistisch in Potsdam wohnend, in Potsdam gegründet und so haben wir die Firma auch in Potsdam aufgebaut. Lange Story, aber ist eine spannende Geschichte, finde ich. Ja.
Wie ist Jens jetzt noch involviert in die Firma?
Boah, Jens ist so ein klassischer Erfinder. Der erfindet jeden Tag gefühlt was Neues. Jens ist der, also wer sich unser Patent anguckt, also wir haben ein paar ziemlich interessante Patente. Der ist der Patentgeber. Der ist auch damals ein Mitgründer gewesen. Fairerweise muss man sagen, irgendwie die Firma hat sich massiv weiterentwickelt. Also hat sich sehr, sehr, sehr doll weiterentwickelt, so dass das, was wir heute machen, gar nicht das ist, was Jens damals wollte. Also das muss man, also dass wir jetzt im Simracing unterwegs sind, er wollte die Musik emotionaler machen. Das sind zwei unterschiedliche Welten, so dass Jens echt ich würde ihn sagen, eher auf dem Mentoren-Level sich bewegt, und ein Erfinder und Mentor hat zwei Konflikte gleichzeitig. Er ist hochintelligent, es ist als ein Genie, für mich so ein Daniel Düsentrieb. Aber ein Daniel Düsentrieb hat auch manchmal andere Ideen, die er machen möchte. Und das ist sozusagen, also gefühlt stehen wir jeden dritten Tag in Kontakt, weil er wieder eine neue Idee erfunden hat. Und sagen muss, okay. Jens, wir müssen erstmal eine Sache kurz fertig machen, und müssen auch Geld verdienen. Aber das ist Wahnsinn, also was der kann, ja.
Wie ist Potsdam so für euch als Gründungsstandort? Was braucht ihr eigentlich für Leute, um das wirklich gut aufbauen zu können?
Also vielleicht Potsdam, bevor ich Potsdam komme, nochmal, warum ich in Potsdam auch gegründet habe. Es gab halt damals die Idee, bevor ich wusste, was ich mache, hatte ich einen guten Freund, der hat mich durch Silicon Valley geführt, und es war die Option, bleibe ich in Deutschland oder mache ich gleich was in den USA? Also das muss man halt auch gleich so offen sagen, weil das halt auch immer eine Konkurrenz für Deutschland, wo man hingeht. Wir haben uns erstmal entschieden, aufgrund unserer Tochter bleiben wir in unserer Region, weil da haben wir auch den, zwar nicht ganz nah, aber wir haben die Großeltern noch da. Und das hat einen großen Vorteil in den USA. Wer sich mit Kinderbetreuung mal beschäftigt hat, weiß, was das kostet. Und das war sozusagen für uns eigentlich der Grund. Und ich bin in Potsdam sogar geboren, in Potsdam auch direkt zu starten. Und der Vorteil, den wir Potsdam im Vergleich von Berlin haben, also ich habe 10 Jahre in Berlin gelebt, ist, du hast Berlin, aber du hast es auch nicht, weil du hast die Lebensqualität von Potsdam. Und Potsdam hat einfach aus meiner Sichtweise eine massiv höhere Lebensqualität. Also es geht um Sicherheit, es geht um, wie Kinder hier sozusagen sich frei bewegen können, auch in einer Stadt frei draußen. Das würde ich in Berlin meinen Kindern mittlerweile nicht mehr unbedingt empfehlen, alleine des Verkehrs wegen. Und alleine, wenn ich morgens joggen gehe, wie ich hier um den See joggen kann, das ist einfach schon ein großer, großer Lebensqualitätsunterschied. Du musst dir Potsdam leisten können. Potsdam ist extrem teuer. Und entsprechend hast du auch Mitarbeiter, die hier wohnen, brauchen A, mehr Geld, aber brauchen auch, sind in der Regel, wenn du sie woanders her rekrutierst, sind es in der Regel auch Menschen, die zumindest schon eher Senior-Level haben. Und das macht natürlich für uns einen riesen Vorteil in Potsdam. Und dazu kommt, du hast eine relativ positive, Awareness, wenn dein Unternehmen funktioniert. In Berlin gehst du, wenn man das mit Berlin vergleicht, massiv unter, wenn du noch so Pre-Seed oder Seed bist, Seed-Stage, weil da gibt es hunderte von Startups. In Potsdam selber gibt es auch nicht wenig, ja, also, aber du fällst halt trotzdem relativ schnell auf.
Die Konkurrenzsituation ist natürlich immer dann schwierig, wenn man Leute braucht, die irgendwie so ein, ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber irgendwie so ein Standard-Developer-Background haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr schon sehr viel spezialisiertere Leute braucht, ne? So alleine Embedded-Software macht ja schon nicht jeder.
Ja, also wir können die bei Siemens rausholen und die sind einfach zu teuer. Die werden wir uns nicht, also auch nicht von der Attitüde leisten wollen. Also wir haben tatsächlich unsere Leute international geholt und die siedeln wir halt direkt in Potsdam an. Dadurch würde ich Stand jetzt sagen, wenn wir jemanden brauchen, haben wir irgendwie so 3 bis 6 Monate Zeit, wenn wir einen super speziellen Menschen brauchen, bis der bei uns tatsächlich anfangen kann. Und die holen wir dann kreuz und quer. Also ich habe Leute aus Belarus, ich habe 3 aus dem Iran. Also die kommen kreuz und quer, und Embedded Softwareentwicklung auf einen Chip, die machen wir in Deutschland, bilden wir auch nicht gut aus. Da gibt es so in Dresden, so im Großraum Dresden, gibt es da gute Entwicklungen, also auch Ausbildung oder Studienthemen, aber es sind halt immer noch sehr wenig.
Für Leute aus Belarus und aus dem Iran ist es mit Sicherheit sehr attraktiv, auch in Potsdam zu arbeiten. Jemand aus Dresden würde sich vielleicht schon überlegen, soll ich da jetzt nach Brandenburg ziehen? Hier in Sachsen gefällt es mir auch sehr gut. Was sind so deine Argumente, wenn du gefragt wirst, ja, Potsdam, jetzt soll ich umziehen? Warum denn?
Also das Gute ist ja, dass Potsdam so nah an Berlin liegt, dass du eigentlich mit Berlin immer wirbst. Also Also vor allem, wenn du international guckst, also ganz ehrlich, auch internationalen Kunden sagen, wir sitzen in Berlin. Also das ist die Metropolregion Berlin, weil wenn ich jetzt jemanden in den USA erkläre, ich sitze in Potsdam, der guckt ja auf die Landkarte und sagt, ich habe in Potsdam in Berlin, ich habe in Potsdam in den USA. Welches meinst du nochmal? Also das ist faktisch nahezu international nicht bekannt. Aber ich habe einen Mitarbeiter, der wohnt in, jetzt muss ich überlegen, in Lichtenberg. Der braucht genauso lange zu uns nach Potsdam. Und wenn man jetzt auf die Landkarte guckt, das ist wirklich fast auf der anderen Seite von Berlin, weil die Regionalbahn direkt durchfährt, als wenn der vor früher hin musste nach Kreuzberg, einmal quer sozusagen durch die Stadt. Da sind die relativ schnell auch zu uns raus, weil wir sitzen ja in Babelsberg direkt auch faktisch an der Bahn. Dadurch haben wir eigentlich mobilitätsmäßig eine gute Anbindung und für uns ist es perfekt.
Also in Berlin wohnen, in Potsdam arbeiten, ist definitiv möglich. Die Regionalbahnen sind da ja ganz gut oder auch die S-Bahn funktioniert, wenn man jetzt in Charlottenburg oder in einem der westlicheren Stadtteile wohnt. Deinen Äußerungen habe ich jetzt entnommen, dass ihr dann auch tatsächlich eine Office-First-Kultur bei euch habt. Ist das richtig?
Wir arbeiten an Hardware. Ich hab die feste These, dass man, wenn man heads down arbeiten muss, im Homeoffice produktiver ist. Also Punkt. Weil man sich nicht ablenken lässt vom Team und sonst irgendwas. Also und Mitarbeiter, die das richtige Mindset haben, sind genauso produktiv zu Hause. Deswegen sagen wir, okay, also wir haben 3 Tage, wo auf jeden Fall alle da sind. Und dann, dadurch, dass viel Entwicklung ist, müssen einige da sein, weil die ganze Hardware könnt ihr nicht mit nach Hause nehmen oder eine Lötstation. Ich bin der festen Überzeugung, die wichtigsten Entscheidungen passieren oft zufällig in der Kaffeeküche. Und da geht es gar nicht darum, dass die Menschen überwacht werden. Da bin ich überhaupt kein Freund von, weil das musst du über normale Führung sozusagen sauber steuern, über Ziele und sonst irgendwas. Aber diese zufälligen Gespräche über eine Marketingidee oder die zufällige Sache, dass der andere ein Problem hat und der andere guckt anders drauf, das kriegst du in einem Remote-Startup überhaupt nicht hin.
Wie ist es denn mit Kunden? Also du hast eben schon gesagt, wenn ihr einen Kunden in den USA habt, dann sagt ihr auch, dass ihr in Berlin sitzt, weil es für ihn einfacher zu verstehen ist. Wie kommt ihr denn an eure Kunden ran? Wie funktioniert denn jetzt letzten Endes der Vertrieb für euch?
Im Endeffekt, also spannend, dass USA ist ja noch relativ einfach, in Anführungsstrichen, weil die uns sehr nah sind von der Businesswelt. Spannend ist so Taiwan. Also wir haben Kunden zum Beispiel in Taiwan oder auch wenn es jetzt um China geht, das wird dann halt nochmal richtig spannend, weil da sind auch noch massive Sprachbarrieren dabei. Aber grundsätzlich, was wir jetzt machen, es gibt super krasse Nischenmessen. Also du bist relativ schnell bekannt, wenn du ein brauchbares Produkt hast in der Szene, dass das eine neue Lösung ist, die jetzt einen Wert gibt. Und dann musst du auf den Messen relevant sein. Du baust jetzt super schnell das Netzwerk auf, wenn man dafür die Persönlichkeit ist. Und dann musst du sozusagen nahezu eine Liste haben, dass du alle relevanten Player kennst. Und dann musst du gucken, welche Messen sind relevant. Wo bist du Aussteller? Und wo gehst du als Besucher oder als, ich sag mal, Vertriebsaktivität hin? Und du musst global auf den Messen sein. Also jetzt war vor kurzem mal die Computex in Taiwan. Da sind alle B2B Elektronik-Hardware-Sachen dort. Da waren zum Beispiel unsere Kunden haben dort ausgestellt, als Beispiel, damit die wieder ihren Vertrieb machen. Oder es gibt zum Beispiel in Deutschland die Simracing Expo, die gibt es auch in den USA, gibt es eine Simracing-relevante Messe. Oder du hast so teilweise, also es gibt zum Beispiel die PRI, Performance Racing Indianapolis zum Beispiel. Die haben eine ganze Halle, da geht es nur um Simracing. Also da driften draußen die Autos, da ist ganz viel, ich sag mal, geruchsvoller Motorsport, was ehrlich in Deutschland manchmal verpönt wird, glaube ich. Aber das ist für die Szene einfach super relevant und es macht auch super Spaß, da zu sein. Und dann ist Simracing, ist Motorsport immer im Gleichgewicht der Teil mittlerweile. Und da musst du halt einfach präsent sein.
Bei solchen Events da zu sein, ist natürlich dann auch eine gute Möglichkeit, um direkt an den Endkunden ranzukommen. Wie sieht denn euer Engagement dann in die Richtung aus, Richtung Endkunden?
Tatsächlich sind die meisten Messen sowohl B2B-relevant als auch endkundenrelevant. Das heißt, wenn man jetzt mal die Simracing Expo sich anguckt, beispielsweise, da haben wir letztes Jahr und dieses Jahr, also das ist die findet in Deutschland, in Dortmund statt, da haben wir einen eigenen Stand, dann kommen den ganzen Tag B2C-Kunden, so würde ich es mal nennen, rum. Die freuen sich dann, dass wir da so ein GT3-Auto stehen haben. Das lockt die dann halt an und dann wollen die sich gerne ransetzen und dann probieren die Produkte aus. Und du hast den ganzen Tag eine Schlange dort, die zwar sehr wichtig ist, um Awareness im Markt zu schaffen, aber das eigentliche Geschäft musst du dann, also zwischendurch kommen dann immer diese B2B-Partner auch vorbei. Und oder du gehst zu denen. Und faktisch sind diese Messen so aufgebaut, dass du dann immer auch diese Side-Events hast, dass du auch die relevanten Entscheider triffst. Und wenn du nicht dort bist, verpasst du eigentlich in Deutschland einmal im Jahr den relevanten Punkt, wo du dir Marketingbilder generieren kannst. Das ist das eine. Und das andere ist, wo du eigentlich globale B2B-Partner persönlich triffst.
Dass Messen für euch jetzt so ein wahnsinnig wichtiger Vertriebskanal sind, kann ich mir gut vorstellen. Viele Startups haben aber auch ein kleines bisschen Angst davor. Also zum einen musst du wahnsinnig viel organisieren, ja. Du musst dann auch die physische Präsenz da haben. Es kostet gefühlt irre viel. Was würdest du jemandem sagen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist und der sich fragt, lohnt sich eine Messe für mich, ja oder nein?
Es kommt immer aufs Produkt, glaube ich, an. Und ich glaube, man muss erstmal definieren, was gibt es für eine Messe und was kann ich erreichen und was kostet mir das dann, um dann zu sagen, was kann ich für einen Return dafür bekommen. Ich glaube, sehr unterschiedliche Messen, wie, also wir zum Beispiel waren, da sind wir gar nicht selbst aktiv gewesen, aber die CES im Januar, die haben wir genutzt mit unserem Kunden zusammen. Also unser Kunde hat ausgestellt und wir waren mit aktiv da, sodass wir auch als Startup uns versuchen, einfach die Kosten einfach ein bisschen, also wie kann man die optimieren, so würde ich es mal nett nennen, und in welchen Messen musst du für deine Brand selber einen Messestand sozusagen investieren. Und also in Nischenmessen sind die Messen oft gar nicht so teuer. Teuer sind so eine gehypten Messen, nenne ich es mal so. Also ich war es ja mittlerweile aus meiner Sicht auch unrelevant, aber eine CES ist ja einfach brutal teuer. Und wie kann ich smart sein und mir vielleicht dort in irgendeiner Art und Weise Partner ranholen, vielleicht auch meine Kunden in dem Fall. Und das haben wir mehrmals gemacht. Ich glaube, wir haben 2023 auch schon mit Recaro auf der CES auch damals ausgestellt und 24 dann mit einem anderen Kunden. Und so versuchen wir, unsere Kosten irgendwie im Rahmen zu behalten, wo wir sagen, das können wir uns in der jetzigen Stage noch nicht leisten. Also der Caro zahlt ja mal 100.000 und mehr für so eine Messe. Und wie kann man auf eine Simracing Expo gehen und sagen zum Beispiel, okay, mit einem Budget von beispielsweise 15.000 Euro kann ich aber einen riesen Mehrwert für meine Company sozusagen erzeugen. Also was wir gelernt haben, ist, wenn ich tatsächlich auf alle Messefirmen vertraue, bezahle ich unglaublich viel Geld. Und eine Messewand kann ich auch kreativ selbst machen. Dann kann ich die für die nächsten Messen auch wieder benutzen und dann zahle ich auch mal nur für so eine Messewand 600 Euro und habe die für die nächsten Messen immer wieder. Und ich glaube, ein Startup ist ja lösungsorientiert, wenn es um Kostenreduktion geht. Und da muss man sich einfach reindenken. Da muss man vielleicht auch mal jemanden nehmen, der jetzt gerade nicht fulltime an irgendeinem Projekt arbeitet, sondern jemand, der kurz jetzt mal Zeit hat, wie kann ich so eine Messe auch effizient gestalten. Und das ist einfach, weil wir sehr effizient überlegen, okay, was brauchen wir denn? Und manchmal, ich borge mir zum Beispiel aus meinem Netzwerk immer ein GT3-Fahrzeug. Das stellen wir da hin. Das lassen wir sogar jetzt für die nächste Messe sogar noch komplett folieren in unserer Brand. Ich kriege das Auto für 500 Euro und die Folierung kostet mir 500 Euro. Und ich habe so viel mehr Wert erzeugt, weil ich aber einfach ein bisschen kreativer war. Und dann stelle ich unsere Kernprodukte hin und ich glaube, unser Messestand ist nicht gerade klein. Und so muss man, glaube ich, überlegen. Ich glaube, es gibt super viele Messen, wo ich Geld verschwende, weil ich kein Outcome generieren kann. Und wo ist es für mein Produkt super relevant?
Am Ende ist es ja so, wie kann ich Leads generieren und wie viel kostet mich ein Lead? Ne? Und wie gut kann ich den dann nachher abschließen und auch tatsächlich in echten Umsatz verwandeln? Darum geht's ja. Ne? Also das ist ein Investment. Wie viel gebe ich rein? Wie viel bekomme ich potenziell hinaus? So ein Fehler, den ich auch selbst gemacht habe bei einer Messe, wo ich mal war. Wir haben zwar Gott sei Dank nicht wahnsinnig viel ausgegeben, aber man ärgert sich ja dann auch über die verlorene Zeit. Ne? Mein größter Fehler war, mich nicht richtig vorzubereiten, nicht dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute auch tatsächlich an den Stand kommen. Wenn ihr jetzt so eine Messe habt, sagen wir mal, einfach nur weil es cool ist, Consumer Electronics Show, Las Vegas, CES, du weißt, jeder ist eigentlich da, der für dich irgendwie relevant ist. Wie kriegst du die dann zu dir an den Stand und dass dann diese Reise nach Las Vegas und vor allen Dingen das teure Hotelzimmer in Caesars Palace, dass sich das dann am Ende lohnt?
Lustigerweise, ich habe 9 Euro für das Hotelzimmer bezahlt pro Tag, weil das Las Vegas ja gefühlt das Geld nicht über Hotels verdient, sondern über andere Dinge. Und wenn ich nicht in den großen Hotels bin, dann kriegt man das auch viel, viel günstiger hin. Dann kommt nur die Steuer, ich glaube, nochmal mit $40 dazu oder so. Aber also in unserem Fall ist es so, gerade in so einem großen Messen werben wir mit unseren Kunden. Also wir haben erstmal den ersten Punkt, also gut, jeder kennt wahrscheinlich mittlerweile diese Leuchtkugel dort aus Las Vegas, die Energy Sphere heißt die. Die hat Haptik in den Sitzen, also vielleicht mal da die Relevanz zu uns. Und wir konnten relativ die relevanten Entscheider, die haben wir halt relevant vorher kontaktiert und gesagt, lass uns bitte bei unserem Kunden bei Recaro am Stand treffen und dort gemeinsam drüber sprechen, was wir sozusagen für die Zukunft da gemeinsam machen können. Und ich glaube, was du gerade beschreibst, ist, du musst halt wissen, was willst du erreichen? Wie kann ich an die Kontakte rankommen? Und ganz im Ernst, da hilft mir eine wahnsinnig gute Werkstudentin, die bereitet mir alles vor, wer ist wann, wo haben die auch Messestände? Sozusagen, dass ich denn, also ich versuche, also explizit ich, also unser Messestand ist so organisiert, dass meine Mitarbeiter den Stand betreuen und ich mich um Business kümmern möchte. Ich möchte nicht den Endkunden betreuen, was total wichtig ist, aber ich möchte, also ich gehe auch auf jeder Messe von Stand zu Stand und spreche mit den relevanten Kunden auch direkt selbst und ich nehme mir auch dann die Zeit, dort diese Zeit zu haben. Das Problem ist, bei Gründern fällt mir das ganz oft auf, die sind den ganzen Tag fulltime an ihren Messestand eingebunden und hoffen, dass sie Glück haben, dass der relevante Kunde zu denen kommt. Die Welt ist so nicht. Ich muss mir vorher einen Plan haben, wo sind meine potenziellen B2B-Kunden, damit in unserem Fall, wo haben die einen Messestand? Und dann gehe ich so oft dahin, dass ich den Entscheider kriege. Und so kennt man sich dann irgendwann, dass man auch, der sagt, okay, der Benjamin ist jetzt hier, der Matt, wo ist der gerade? Die müssen jetzt mal miteinander sprechen und gehen mal eine Stunde einen Kaffee trinken. Dieses Messephänomen musst du halt herausfordern und musst du aktiv auch machen. Und da musst du, ich glaube, wenn du super früh bist, weißt du manchmal, glaube ich, gar nicht, wer deine Kunden sind. Wenn du aber ein bisschen etablierter bist, weißt du genau, wer sind deine Kunden. Und diesen Moment musst du so früh wie möglich erzeugen. Und dann muss der Sales-verantwortliche Mitarbeiter, es muss ja nicht immer der Gründer sein, aber der muss ausschließlich dafür Zeit haben auf so einer Messe.
Mir hat das auch den Arsch gerettet, dass ich dann eigentlich eher zu den anderen Messeständen hingegangen bin, versucht habe, da die relevanten Leute für mich dann auch zu identifizieren und auch mit denen zu sprechen. Das hat dann für mich auch funktioniert. Aber was ist jetzt deine Aussage? Soll ich lieber einfach hinfahren und dann die Stände abklappern oder soll ich schon auch versuchen, vorher Termine zu machen über, keine Ahnung, LinkedIn die Leute ansprechen oder auf welche Art und Weise auch immer? Was ist so deine Erfahrung, was am besten funktioniert?
Also vorher kontaktieren ist der beste Weg. Also vor allem du kannst ja, sind wir mal eine Firma wie in unserem Fall, die 300 Mitarbeiter haben auf der anderen Seite, da ist es schon wahnsinnig schwer, den relevanten Entscheider sozusagen zu identifizieren. Das heißt, das Schwierigste ist eigentlich im Vorfeld, mit wem musst du jetzt sprechen, damit du nicht irgendwann mit der Person sprichst, die eh keine Entscheidungsmacht hat. Und das ist eigentlich das Beste, im Vorfeld zu identifizieren. Mit wem muss ich denn eigentlich sprechen? Und ist der denn da? Oder in unserem Fall auf der CES, der war zum Beispiel nur 2 Tage da. Da hast du die Möglichkeit, entweder machst du dir aus, du kommst zu denen an Stand oder er kommt zu dir. Weil bei uns im unserem Fall kann er was ausprobieren. Und dann hast du am Ende, oder in meinem Fall, habe ich dann eine Excel-Tabelle mit Kalender, die ich mir gebaut habe, die ganz oft gesprengt wird, weil es doch auf einer Messe immer anders läuft. Aber wo du erstmal einen Plan hast, was willst du jetzt eigentlich an dem Tag, mit wem willst du eigentlich sprechen? Und deine Mitarbeiter wissen noch relativ klar, der Vormittag kann der jetzt nicht, weil da ist halt da und da und da eingeplant. Und das hilft halt schon. Also LinkedIn ist der beste Kontaktrat zu allen Entscheidern mittlerweile, finde ich. Aber ich glaube halt, was ich halt oft lernen muss, auch die Entscheider auf der anderen Seite, die sind leider auch genauso eingespannt. Und manchmal bist du, wenn du noch nicht in der Stage bist, wie große Tech-Konzerne, dann musst du manchmal halt auch hingehen, ja. Und da darfst du dir halt auch nicht so schade sein.
Also CES habe ich leider noch nicht miterlebt, aber definitiv gerade in eurem Business wahrscheinlich das Mekka, ja, wo man durchaus auch mal hinpilgern will. Aber gib uns doch vielleicht noch mal so ein einfach nur angerissen, so ein Playbook. Ne? Du weißt, in einem halben Jahr ist Messe. Was machst du heute?
Also da würde ich erstmal meine Werkstudentin losschicken, dass sie mir erstmal auflisten soll, wer ist da. Dann sprechen wir das eigentlich einmal durch. Okay, wen kannst du, also wo sie glaubt, dass die relevant sind. Manchmal tauchen ja neue Firmen auf, die kenne ich gar nicht. Und die kriegen einen klaren Auftrag, welche Kundengruppen soll sie mir recherchieren. Und werden einfach simpel in der Excel-Tabelle niedergeschrieben. Danach gehen wir die einmal durch und dann sagen, okay, den brauchst du nicht kontaktieren, den nicht, weil den habe ich per WhatsApp-Kontakt oder so. Das würde ein bisschen obvious wirken. Und da, wo ich noch keinen Kontakt habe, da sage ich, okay, finde mir den relevanten Kontakt raus und besorge mir A, wo stehen die, wie lange sind die da und versuche mir den relevanten Entscheider rauszunehmen, bis hin zu nutze meinen LinkedIn und schreibe ihn an. Dann habe ich eigentlich vorher eine Art Exit-Tabelle mit Terminen, mit Planungen, mit wo stehen die, wer ist da. Und alles, was dann nicht geklappt hat, muss ich dann versuchen, selber irgendwie zu akquirieren vor Ort. Und bin eigentlich erstmal so weit vorbereitet, dass die auch wissen, dass ich da bin. Und dann passiert ganz viel Zufallsdinge auf Messen. Und die musst du, also du musst halt, das eine ist, du gehst auf einer Messe dann mit Menschen zusammen, die du eh schon kennst. Oder du forderst Side-Events hinaus, wo du weißt, da könnten jetzt weitere potenzielle Kunden sein. Da kenne ich zwar keinen, aber ich lerne mein Business-Netzwerk weiter zu erweitern. Und das ist eher der unbequeme Weg, den man machen muss, weil viele gehen auf so einer Messe dann abends gemeinsam irgendwo in eine Bar und haben auch Spaß. Das muss auch sein. Bringt dir businessmäßig aber nichts, wenn es nicht Businesspartner sind, ja.
Ja, genau, also so diese Vorbereitung, wen kann ich treffen und vielleicht sogar schon Termine machen, das ist super wichtig. Wenn ich jetzt selber Aussteller bin, wo würdest du da anfangen? Was ist so der erste Schritt und die weiteren Schritte, um dann nachher zu einem fertigen Stand zu kommen, der dann hoffentlich auch attraktiv ist für Leute?
Oh, zum Glück kümmere ich mich da nicht drum, um ehrlich zu sein. Da habe ich jemanden. Da muss ich jetzt, ich glaube, da ist jetzt gefährliches Halbwissen von dem, was mir erzählt wird, ja, wie man es macht, um da zumindest
Hast du denn dafür? Das ist ja jetzt schon mal die relevante Information für mich wäre ja, wen hast du denn dafür? Wen muss ich mir denn suchen, dass der mir das abnimmt?
Ja, die Person haben wir jetzt gerade erstmal nicht mehr, leider fairerweise, aber die hatte ich bis zu den letzten Messen, war das eine Person gewesen, die sich ausschließlich um organisatorische Themen gekümmert hat. Also vom Anmelden des Stroms bis hin zu, wie groß muss mein Plakat, nicht mein Plakat, meine Rückenwand sein, die ich da irgendwo hinstelle. Wie ist das ganze Organisatorische bis hin zu, dann haben wir ein paar, ich würde es mal sagen, Produktdesigner, würde ich es mal nennen, die können dann auch so einen Grundriss aufmalen und sagen, okay, das kann man so hinstellen und das macht so Sinn. Und was brauchen wir denn? Brauchen wir eine Theke, so einen Tresen vorne? Den musst du ja auch rechtzeitig anmelden, weil du hast ja immer gleich Strafzahlungen, wenn du es zu spät machst auf Messen. In unserem Fall muss der Strom vernünftig ausgerechnet werden, weil diese ganzen Aktuatoren und diese ganzen Simulatoren brauchen relativ viel Strom dauerhaft. Und wenn du da mehrere stehen hast, fließt da eine Menge Strom durch. Das heißt, es muss alles angemessen werden oder angemeldet werden. Dann hast du, was gibt's für Pre-Messe-Marketing-Optionen? Also die ja auch direkt, also in unserem Fall jetzt Simracing Expo zum Beispiel, da kommuniziert die auch einiges im Vorfeld. Dann musst du dir die Assets zur Verfügung stellen, also es muss halt irgendwie alles vorbereitet sein. Der Text, der auf deren Website denn steht, das hat ja auch sehr auch super SEO-relevant. Und dann in unserem Fall, diese ganze Logistik, die du für die Messe machen musst, von Hotel buchen, die buchen wir ganz oft kostenlose Hotels, also die du kostenlos stornieren kannst, schon super weit im Vorfeld. Einfach erstmal reservieren, stornieren kannst du ja immer noch, also Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenkostenvorteil, wenn du nicht erst zwei Wochen vorher buchst, sondern einfach, ich buche mal pauschal 10 Zimmer. Wenn ich am Ende bloß 6 brauche, storniere ich halt die anderen 3. Und weil bezahlen musst du meistens eher mal erst 2 Wochen vorher oder du buchst Tarife, dass du kurz vorher bezahlen musst, sparst du halt super viel Geld auch in dem Prozess. Und das im besten Fall, das bauen wir gerade jetzt wieder auf, weil wir da gerade eine Veränderung bei uns vorgenommen haben. Hast du einen Mensch, der sich dauerhaft um organisatorische Themen kümmern kann?
Es gibt ja gerade für die großen Messen so CES oder auch für andere Events gibt es ja auch immer wieder mal Gemeinschaftsstände. Ne? Also ich erinnere mich auch, Brandenburg hat das auch mal eine Zeit lang gemacht, dann irgendwie einen Gemeinschaftsstand zu haben. Oder Germany Trade and Invest macht das dann auch bei einigen hochrelevanten oder bei einigen der großen, wirklich teuren Events, dass sie einen Gemeinschaftsstand haben. Habt ihr das auch mal mitgemacht?
Ja. Ich glaube, wir haben gar kein Geld dafür bezahlt. Also ist es relativ günstig, dorthin zu gehen. Da brauchst du eigentlich nur Hotel und Anreise. Und faktisch musst du ja nichts vorbereiten, außer ein Video für so eine Messe. Also das haben wir sogar relativ oft in der Anfangsphase gemacht. Ich glaube, das ist so Pre-Seed und bis Seed rein ist das eine echt gute Option, weil du am Ende des Tages nichts bezahlen musst, außer Unterkunft und Zeit. Und du brauchst irgendwie so ein Video, was dein Produkt erklärt. Da haben wir übrigens spannende Investoren kennengelernt über den Weg. Aber da musst, also außer, dass du dir vielleicht Termine machst, weil es übertrieben gesagt, weißt du, musst du dann da hast du da gar nicht so den Messeaufwand in der Vorbereitung.
Was mich jetzt noch interessiert, eben hast du es angedeutet, dass ihr auf einer Messe auch mal einen Investor kennengelernt habt. Lass uns mal über Investoren sprechen. Wie seid ihr denn aktuell finanziert?
Wir sind durch Investoren finanziert, also komplett klassisch Startup-Weg. Und also ich glaube, der bekannteste Investor, den wir drin haben, ist Brose Automotive. Also das ist ein Autositzhersteller, also nicht bekannt, ich sag mal, als klassischer wie weiß ich nicht, Chery oder so, sondern aber als klassischer Nischeninvestor, der sich mit den Themen beschäftigt. Ansonsten haben wir relativ viele Angels bei uns drin, auch Angels, die irgendwie mehr als 20.000 Euro gemacht haben, also auch Angels, die sozusagen ein bisschen Firepower haben, nenne ich es mal so. Und ja, das ist unsere Finanzierungsbasis. Mein Ziel ist es, relativ schnell so an den Punkt zu kommen, und die Company hat jetzt gerade, ich nenne es mal bewusst, mit Konjunktiven das Potenzial, relativ schnell Cashflow-positiv zu sein. Das ist unser Hauptziel gerade erstmal. Dann kannst du immer noch Investoren für die weitere Skalierung aufnehmen. Gerade wenn du Hardware skalierst, brauchst du es auch. Aber du kannst erstmal an einen Punkt kommen, wo deine Company erstmal solide finanziert ist, was dann auch Spaß macht. Dann musst du ein bisschen KPIs irgendwann liefern, dass Investoren dir auch sagen, es ist ja schön, dass du hier viel entwickelst und viel Potenzial hast, aber irgendwann musst du auch mal liefern. Ich glaube, an der Stage sind wir jetzt gerade. Wir machen jetzt gerade noch eine, ich nenne es mal kleinere Finanzierungsrunde, also es ist keine 10-Millionen-Runde, aber es ist eine kleinere Finanzierungsrunde, die hoffentlich bald auch in Sack und Tüten ist, so würde ich es mal formulieren. Und dann sind wir erstmal so finanziert. Also eigentlich müsste das Geld reichen. Eigentlich, leider kommt in der Startup-Welt immer alles anders, aber es sollte reichen, dass die Company, auch wenn es richtig schlecht läuft, Cashflow-positiv damit wird.
Die Erfahrung ist tatsächlich, Hardware ist hart, aber auch bei der Investorensuche. Was begegnet euch da so im Markt an Feedback? Also ich glaube, der klassische VC ist für euch wahrscheinlich sowieso raus, weil doch die meisten sehr, sehr stark auf Software gehen und jetzt AI ein Riesenthema ist. Was begegnet euch da so im Markt, wenn ihr rausgeht?
Es gibt halt für uns auch tendenziell relativ interessante VCs. Da ist immer die Frage, also der Konflikt bei einem VC ist, A, musst du aufnehmen wollen, weil da verändert sich dein Game. Und du musst, also VC sagt ja immer, ja, investiert sehr early, will aber mal Traction sehen. Also ich glaube, da dazwischen liegt so die Wahrheit. Wann nimmst du VCs auch auf und wann bist du an einem Punkt, wo du sagst, okay, hier ist jetzt ein fairer Wert, der für beide Seiten irgendwie auf dem Tisch liegt. Also das ist, glaube ich, so ein schwieriger Spagat, wenn du noch Hardware on top hast. Das Spannende ist, wenn Hardware funktioniert, also wenn du an den Punkt kommst, dass Hardware funktioniert, skaliert es halt viel leichter. Während SaaS du super viel Marketing brauchst, hast du bei in unserem Fall jetzt nicht mal Elektronik-Hardware, hast du natürlich dann viel Spaß, weil du am Ende des Tages das Word of Mouth funktioniert dann wesentlich einfacher. Und dann ist es wesentlich einfacher, in große Finanzierungsthemen reinzukommen, wo du dann auch mal so 20 Millionen relativ einfach und größer holen kannst, weil am Ende geht es dann um einfach nur das Wachstum zu finanzieren und tatsächlich Hardware zu skalieren, brauchst du dann halt relativ viel Geld dann irgendwann nochmal. Ich nenne es mal bewusst so Angels, die Passion und Leidenschaft für, also Motorsport kann ja relativ schnell positive Emotionen erzeugen, und jeder, der Motorsport auch aktiv betreibt, weiß, dass da auch viel Budget sozusagen auch hintersteht und die Angels dann auch entsprechend ein bisschen powerfuler sind, nenne ich es mal so positiv. Da kann ein Angel manchmal mehr machen als ein Early Stage VC. Und das ist so gerade unsere Finanzierungsbasis. Und da haben wir, ich glaube, Glück gerade mit einem oder anderen Angel. Nicht jeder. Ich würde auch nicht jeden nochmal neu aufnehmen, fairerweise. Weil man auch andere Erwartungshaltungen manchmal hat an Geschwindigkeit. Und nicht jeder versteht, dass, also, jetzt sind wir nicht so klassisches Deep Tech, wie man, weiß ich nicht, von einem Atomkraftwerk Entwicklung sozusagen erwartet, aber wir sind halt auch sehr, sehr tiefe tech-lastige Entwicklung, die nur mal eine gewisse Zeit braucht, und Hardware zu skalieren braucht auch Zeit. Und der eine, der immer in Software investiert und plötzlich irgendwie so ein Hardware-Startup dabei hat, der sagt so, boah, Leute, könnt ihr nicht irgendwie schneller machen? Der muss man, glaube ich, auch gut auswählen, wenn man so einen Weg geht, wie wir sie gehen, der auch Verständnis dafür hat, was da gerade passiert. Und das ist so, also das ist auch mein hartes Learning. Der Investor muss zu 100% verstehen, was du hier gerade machst. Denn dauert es immer noch mal länger, als du selber glaubst als Gründer. Als Gründer verschätzt du dich grundsätzlich immer. Und dann muss der Investor immer noch dazu passen.
Ich kenne aus meiner eigenen Zeit in Brandenburg, aus meiner eigenen Gründung in Brandenburg auch die Möglichkeit, Fördermittel zu nutzen, die da relativ gut ist, also es ist relativ gut zugänglich. Ich kam damals auch mit den relevanten Leuten relativ schnell ins Gespräch und die haben uns auch durchaus im Rahmen dessen, was sie machen dürfen, haben sie uns auch unterstützt, da den Weg zu gehen und geholfen, dass wir da auch einen erfolgreichen Antrag dann zusammenbauen. Wie ist deine Erfahrung mit Fördermitteln und gerade in Brandenburg?
Also ich glaube, Brandenburg ist eins der Bundesländer, was irgendwie sehr attraktive Fördermittel hat. Das hat ein Pro und ein Contra, gerade wenn es die Nähe zu Berlin gibt. Aber erstmal übers Pro. In Brandenburg gibt es Gründung innovativ, das ist eigentlich ziemlich gut. Also für Startups, die gerade sehr early sind, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, ich glaube, die kriegen 180.000 Euro Zuschuss. Da kannst du eigentlich mit relativ viel Geld sogar, das werden, glaube ich, auch Geschäftsführergehälter mit finanziert und gefördert. Das ist eigentlich so, ich glaube, die brauchen unter 100.000 Euro Eigenkapital. Das ist, glaube ich, so am Anfang irgendwie eine relativ gute Early-Stage-Finanzierung, die sich Nutzen und Aufwand, wenn das so knapp, nicht ganz, aber knapp 300.000 Euro zusammen hast, glaube ich, damit kann man schon relativ weit kommen, wenn man so pre-seed ist. Wenn man so den ersten Angel gefunden hat oder so, dann, also das wäre schon mal eine attraktive Sache, wo man sagt, okay, damit kann man loslegen und eine These prüfen. Mittlerweile finde ich das auch mit KI also echt viel Geld, weil man kann auch mit deutlich günstiger als Thesen prüfen. Aber das ist eine perfekte Basis, eigentlich Startup zu gründen. Dann gibt es hier eigentlich ziemlich große Förderinstrumente, die viele Startups nutzen, die aus meiner Sicht keine Startup-Förderinstrumente sind, wo die sich auch die eine oder andere Startup die Hände verbrennen, weil sie dann abhängig sind von irgendwelchen Auszahlungen von Fördermitteln und die kommen halt immer später, als der Businessplan aussieht. Die haben immer Gründe, warum es dann länger dauert und warum die Bearbeitung auch berechtigterweise Nachforderungen macht. Das ist für ein Startup aber super schädlich. Das heißt, wenn man davon abhängig ist als Startup, glaube ich, finde ich, das ist, glaube ich, ganz schlecht. Also ich würde sogar aktiv davon abraten, bestimmte Fördermittel, also in Klammern Profit, das ist ein sehr großes Fördermittel. Und ja, das klingt erstmal super attraktiv, das zu beantragen, weil da auch zum Teil ein Zuschuss richtig groß ist und ein Darlehensanteil. Aber erklär mal einem VC, dass du hier Darlehen irgendwann zurückzahlen musst. Das findest du ganz toll, wenn du Pre-Seed bist. Wenn du aber Series A kommst und erklärst, du musst dir mal 1,5 Millionen Darlehen zurückzahlen, dann wird dir der VC schnell den Vogel zeigen. Das ist, also glaube ich nicht, also wenn du an einem Punkt bist, dass deine Company funktioniert, ist es ein super interessantes Fördermittel, weil dann bist du nicht abhängig von dem Fördergeld, das macht die Rendite attraktiver. Wenn du davon abhängig bist, dass das Geld kommt, ist es super, super gefährlich. Wenn die Dinge eben nicht so kommen, wie du glaubst, wenn du pivoten musst und sonst irgendwas, das ist im Startup leider auch normal, das lässt ein Fördermittel halt einfach nicht zu. Und das ist, glaube ich, so ein Fluch und Segen gleichzeitig, wo man einfach sehr gut als Gründer sich überlegen muss, welchen Weg will ich gehen. Will ich den VC-Weg gehen? Glaube ich, sind Fördermittel, behindern sie dich? Will ich den innovativen Gründungsweg gehen, wo ich weiß, mein Startup hat ein begrenztes Wachstums-, also ein Exit-Potenzial? Dann kann das ein guter Weg sein. Weil dann kannst du einfach, ich nenne es mal, langsamer die Dinge machen und kannst auch eine gewisse Dinge auch dort sozusagen erwarten. Du musst halt aber immer wissen, die Bürokratie ist einfach brutal. Ja. Und die wird auch nicht besser. Jeder erzählt irgendwie, Digitalisierung wird besser. Ich habe das Gefühl, die Bürokratie bei Fördermitteln wird immer schlimmer.
Okay, das ist ein sehr, sehr differenziertes Feedback. Also ich kann es tatsächlich auch genauso bestätigen. Also ich habe mit einigen Instrumenten super gute Erfahrungen gemacht. Also gerade die relativ unkompliziert sind oder gerade die ganz an der frühen Phase wenige Hürden, wenige Voraussetzungen haben, die sind eigentlich gut. Ne? Also ich bin ein großer Fan von dem Exist-Programm, habe das zweimal sogar genutzt, also einmal das Gründerstipendium für As Good As New, für meine schönste Gründung und für Parlamind haben wir dann nachher ein Forschungstransfer-Projekt gemacht, was natürlich mehr Geld gebracht hat und auch irgendwie nochmal eine ganz andere Absicherung als jetzt die ersten 12 Monate Gründerstipendium. alles eher noch überschaubar, aber je nach Lebensphase ist das schon mal ziemlich cool, um zu starten. Forschungstransfer war dann schon deutlich interessanter und hat auch in späteren Lebensphasen nochmal Möglichkeiten eröffnet, damit zu starten. War auch tatsächlich sehr überschaubar von der Bürokratie her, fand ich. Dafür aber natürlich auch ziemlich selektiv, ne? Also da muss man erstmal reinpassen in dieses Raster, das da gesucht ist. Und die, was ich schwierig fand, ich nenne jetzt keine Namen, aber was ich sehr schwierig fand, sind gerade so die Meilenstein gebundenen Projekte. Ne, du hast jetzt Profit genannt, das ist auch eins davon. Wenn du dann nachher irgendwie mit irgendwas später dran bist am Ende und da wird so eine komplette Tranche zurückgehalten, die ja dann nochmal direkt sechsstellig ist, dann hast du echt ein Problem. Das ist mir auch so passiert. Ne? Und da ist tatsächlich Vorsicht angebracht. Ne? Ist eigentlich schade, weil so ein Projekt sollte ja eigentlich Dinge ermöglichen oder so ein Fördermittel sollte ja eigentlich Dinge ermöglichen, die sonst nicht möglich sind, ja. Aber so wie du es beschrieben hast, ist es eigentlich eine schöne Beimischung in meinem Finanzierungsmix. Ne? Das de-riskt mir ein kleines bisschen. Ich hab mehr Puffer, ich hab einen Hebel, ja. Aber eigentlich sollte ich die Finger davon lassen, wenn ich wirklich drauf angewiesen bin und ich kann es nur wirklich richtig gut einsetzen, wenn ich es eigentlich eh nicht brauche.
Ja, oder du an der Stage bist in der Company, wo ein Mitarbeiter sich auch voll darum kümmern kann, weil die Bürokratie, die dahinter, also allein die Stundenzettel und was du alles ausfüllen musst, ja doch schon nicht ohne ist. Und als Gründer, selbst wenn du super early bist, du bist so ein Team mit 5 oder 10 Leute, ganz ehrlich, da denkt keiner daran.
Lass uns mal über die Zukunft sprechen. Das ist das, was wir Unternehmer ja am liebsten tun. In 5 Jahren öffne ich meine Lieblingsnachrichten-App. Was ist die Headline von dem großen Artikel über euch?
Der in 5 Jahren relevante Formel-1-Weltmeister dank unserem Produkt seine Skills entwickelt hat. Es könnte Max Verstappen sein, es könnte aber auch wer anders sein. Und dass wir auf dem höchsten Level des Motorsports, also das ist ja bestritten, ja, Formel 1, also wirklich, das ist, es gibt anderen Motorsport, wo andere sagen, das ist der bessere Motorsport, aber Formel 1 ist der beste vermarktete Motorsport. Und dass der Formel 1-Weltmeister dank unserer Technologie seinen Skill so entwickelt hat, dass er noch besser wurde.
Was ist so jetzt der Schritt, den du als nächstes gehst, um zu diesem Ziel zu kommen?
Erstmal unsere Produkte skalieren. Also erstmal, als einer ist ja Geld verdient im Casual-Markt, das andere ist mit relevanten Motorsport-Parteien. Also du gehst halt von, weiß ich nicht, Formel E, von irgendwie, für mich der schönste Motorsport ist alles, was auf der Nordschleife passiert, mit relevanten Motorsportfahrern da rein und lässt dir von denen A, Feedback geben, um das Produkt weiterzuentwickeln, aber B, auch eine Relevanz sozusagen bescheinigen. Und mittlerweile kommen relativ viele Motorsport-Erfolge vom Sim-Racing, weil sie jung sind und gehen erst dann in den Motorsport. Also es gibt mittlerweile Profi-Rennfahrer, die sind im Sim-Racing groß geworden und sind dann erst sozusagen rübergegangen. Und da kommt halt eine neue Zeit an Rennfahrern und die müssen wir halt begleiten in dem Projekt.
Ja, macht ihr da auch noch Dinge, um die Fahrer irgendwie zu fördern? Also ist Sponsoring vielleicht für euch auch eine relevante Sache?
Also was wir gerade in der Pipeline haben oder planen, ist gerade ein komplettes GT4-Fahrzeug zu branden. Also GT4 ist eine Klasse im Autorennen, würde ich sagen. Und das hatten wir schon für Ende letzten Jahres auf der Roadmap, haben wir jetzt aus verschiedensten Gründen nochmal geschoben. Aber das wird jetzt ein Punkt sein, dass da investierst du eher nicht in Fahrer, sondern das Geld, was dann bereitgestellt wird, ist notwendig, um den Motorsport zu betreiben, weil Motorsport ist schweineteuer. Und für uns ist halt das Branding und dieser Traum, jeder, der so einen Simulator hat, der träumt ja irgendwann davon, mal in einem Porsche zu sitzen und über die Nordschleife zu fahren. Das ist so der Traum. Und wenn du das, diese Vision und diesen Wunsch mit echten Bildern untermalst, mit deiner Brand, dann ist das das richtige Branding-Marketing, was dir erstmal keinen direkten Umsatz bringt. Aber wenn du deine Kontakte, das Smart nutzt, auch relativ günstig in Anführungsstrichen dahin bekommen kannst. Und dann werden das eben keine AI-Bilder mehr, sondern anfassbare Themen, die auch Videos sind. Und das kannst du mittlerweile auch alles mit AI mittlerweile machen. Aber jeder weiß in der Branche, es ist AI oder es ist echt.
definitiv ein guter Weg, glaube ich, um zu diesem zu dieser schönen Vision von der Zukunft zu kommen, junge Leute, junge Talente da zu fördern und die auch zu begleiten und für die relevant zu sein, ist definitiv, glaube ich, ein guter Weg. Vielleicht dauert es nicht 5 Jahre, vielleicht dauert es noch ein kleines bisschen länger, aber naja, das ist ja auch zweitrangig. Ja, wenn du jetzt jemandem in Potsdam auf dem Spielplatz begegnest mit deiner Tochter und fragt dich, hey, hier guck mal, ich habe die und die Idee, was wäre so dein Top-Tipp, um ihm einen Schritt weiter zu helfen bei seiner Gründungsgeschichte?
Er soll nicht reden, sondern machen und ausprobieren. Also dieses, wir neigen dazu immer erst, also die Mehrheit der Menschen neigen dazu, erst perfekt sein zu wollen und dann anzufangen. Das ist leider nicht die Realität. Die Realität ist, du kannst mit einer ganz verrückten Idee, einer These loslegen und gucken, ob das eine Relevanz hat oder nicht. Also im E-Commerce würde man Smoke-Test nennen, wo man einfach erstmal ausprobiert, ist denn das überhaupt, also was ich in meinem Kopf gerade denke, also meine Tochter will auch ständig was Neues erfinden, dann probier es doch mal aus und was sagt denn der potenzielle Markt dazu? Und hol dir Feedback, mach einfach. Du musst nicht perfekt sein. Du kannst auch ein komplett unfertiges Produkt dir Feedback holen und wo der Markt dir sagt, was ist der richtige Weg. Also das ist bei uns im Endeffekt auch so teilweise passiert. Und das nächste ist, du wirst es alleine nicht schaffen. Du brauchst irgendwie ein Team. Und was ich lernen musste, ist, dass Skills, also das eine ist Mindset, das andere sind Skills, Skills sind für Speed verantwortlich. Also stell auch Leute ein, die nicht gerade also Universitätsleute kannst du später einstellen, außer du bist selber gerade Gründer, der aus einer Universität rauskommt. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Bist du ein paar Tage älter wie wir beide, kannst du vielleicht aufgrund der Historie auch schon anders anfangen. Und stell Leute ein, die auch mit einem gewissen Skillset reinkommen. Also im besten Fall fang mit Seniors an. Weil dann hast du einfach mehr Speed in der ganzen Entwicklung und stell immer Leute an, die besser sind als du, weil sonst machst du irgendwas falsch. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das andere ist, vor allem mit dem Gründungsteam, achte aufs Mindset. Also jeder glaubt erstmal mit der Idee, die er hat, reich zu werden. Das ist auch okay, das ist so diese Banane, die wir uns vorhängen und die Realität ist, die wenigsten werden ein Unicorn. Aber der Weg bis dahin dauert definitiv länger, als man sich vorstellt. Und die Menschen müssen bereit sein, diesen harten Weg zu gehen. Und gerade, wenn alles gut läuft, ganz ehrlich, hast gerade Funding durch, dann ist alles gut, das kriegt jeder ein. Aber wenn es hart wird, muss dein Team-Member, nenne ich es mal so, Kaufhofer oder whatever, muss das richtige Mindset haben, damit ihr da durchsteht. Weil da fallen halt viele einfach runter. Und ich glaube, viele scheitern nicht nur, weil die Idee nicht funktioniert, sondern auch, weil das Team nicht passt. Und wähle gut aus, dass ihr euch vor allem in harten Phasen auch miteinander versteht und sagen könnt, was gerade passiert.
Super wertvolle Tipps, vielleicht sogar ein kleines bisschen viel für einen kleinen Plausch auf der Bank am Spielplatz. Super interessant. Vielen, vielen Dank, Benjamin, für deine Zeit. Hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht. Wir werden mit Sicherheit wieder miteinander reden.
Sehr gerne. Danke für deine Zeit, Christian.
Das war mein Gespräch mit Benjamin Hese von Sensit. Du solltest vor allem eine Sache mitnehmen. Eine Messeteilnahme ist keine Lotterie. Sie funktioniert sehr gut, wenn du sie akribisch planst und effektiv dafür sorgst, dass die relevanten Entscheider an deinen Stand kommen. Benjamin zeigt dir ganz schön, wie das geht. Er recherchiert Wochen vorher, wer auf der Messe sein wird. Er lässt sich von seinem Team eine Liste mit Zielkunden und deren Entscheidern erstellen und kontaktiert diese im Voraus, meistens über LinkedIn. Dann plant er genau, wann er mit wem spricht. Und am Ende geht er auch noch über die Messe und versucht, andere Entscheider einfach so zu treffen, versucht, zu relevanten Kunden an den Stand zu gehen. Er fordert im Prinzip den glücklichen Zufall heraus. Und währenddessen kümmert sich auf der Messe selbst sein Team um den Stand. Das Ziel ist klar. Gesehen werden, miteinander sprechen, Abschlüsse vorbereiten. Messen oder generell physische Wege in der Kundengewinnung werden von uns digitallos oft vernachlässigt. Sie sind aber sehr effektiv. Ich kann nur dazu raten, mal kreativ zu werden und darüber nachzudenken. Das persönliche Gespräch ist oft der beste Weg, Kunden zu gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, gib mir eine positive Bewertung und erzähle 2 Freunden davon. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von This is Not Berlin.